Liebe Zuhörer, Team der deutschen Redaktion wünscht Ihnen einen guten Empfang unserer deutschen Sendungen. Nachrichtenblock.
Mit Naisi Werner, guten Abend. Die Hauptthemen der Ausgabe. Lukaschenko über Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen Belarus und dem Gebiet Rjasan. Maas bereitet die Lieferung weiterer Fahrzeuge nach Nicaragua vor. Das Gebiet Arkhangelsk zeigt Interesse an der Forsttechnik von Amkodor. Nun zu diesen und anderen Nachrichten eingehen da. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko gratulierte seinen Landsleuten zum Tag der Verfassung. Dies teilte die Pressestelle des belarussischen Staatschefs mit. Die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, die das Gesicht des modernen Belarus geprägt haben, stark, erfolgreich, zukunftsorientiert, sind auf die Umsetzung der im Grundgesetz verankerten Grundprinzipien zurückzuführen, heißt es in der Großbotschaft. Die Verfassung enthält einen großen Sinn. Die einzige Quelle der Staatsgewalt und Träger der Souveränität ist das Volk, das durch die wichtigsten geistigen und moralischen Werte geeint ist, die uns von unseren Vorfahren überliefert wurden. Der Staatschef weist darauf hin, dass auf der Grundlage der Verfassung das nationale Rechtssystem aufgebaut sei und die Rechtssicherheit jedes Einzelnen gewährleistet werde. Die konsequente Einhaltung der Vorgaben des Grundgesetzes ermöglicht es uns, uns stabil zu entwickeln und trotz der komplexen geopolitischen Lage selbstbewusst voranzuschreiten. Ich bin überzeugt, dass dies auch in Zukunft so sein wird, betonte er. Der Präsident wünschte allen von Herzen Gesundheit, Glück und neue Erfolge im Namen des Vaterlandes. Möge dieser Freitag uns an unsere Verantwortung gegenüber künftigen Generationen für den Frieden und das Wohlergehen unseres Heimatlandes erinnern. Belarus und das russische Gebiet Rjasan können ihren Warenumsatz deutlich steigern. Dies erklärte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko bei einem Treffen mit dem Gouverneur des Gebiets Rjasan, Pavel Malkov. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, zumal die Zahlen offenbar recht gut sind. In den letzten 5 Jahren haben wir unseren Umsatz verdoppelt und die Wirtschaft ist ja immer die Grundlage unseres Lebens. Wir werden bald einen Umsatz von 300 Millionen Dollar erreichen. Als ich mir jedoch die Bereiche der Zusammenarbeit mit Ihnen genau angesehen habe, wurde mir klar, dass wir nur durch eine Vertiefung dieser Bereiche einen erheblichen Beitrag leisten können. Ich möchte, dass Sie verstehen. Sie sind in Ihrer Heimatstadt angekommen. Wir freuen uns immer über Gäste, auch wenn man sie nicht wirklich als solche bezeichnen kann, aus der Russischen Föderation. Ich möchte, dass Sie sicher sein können. Alles, was Ihre nach Minsk gereiste Delegation mit den Belarusen, Industriellen, Landwirten, Herstellern von Werkzeugmaschinen sowie von Personen- und Gütertransportfahrzeugen vereinbart, werden wir fristgerecht erfüllen. Wir sind Menschen, die ihre Verpflichtungen einhalten. Das waren wir schon immer und das werden wir auch bleiben.
Das
Aktuellste aus Belarus.
Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter von Belarus in Kirgisistan, Sergei Molunow, traf sich mit dem gewählten Sprecher des Obersten Rates von Kirgisistan, Malin Mamataliev. Dies teilte das belarussische Außenministerium mit. Der Parlamentspräsident hob das hohe Niveau der Zusammenarbeit zwischen Belarus und Kirgisistan hervor, unter anderem auf interparlamentarischer Ebene, heißt es in der Mitteilung des Außenministeriums. Der Leiter der belarussischen diplomatischen Vertretung in Kirgisistan betonte die Bedeutung einer weiteren Stärkung der interparlamentarischen Beziehungen im Rahmen der zuständigen Ausschüsse und Freundschaftsgruppen. Darüber hinaus ging es um die Intensivierung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Belarus und Kirgisistan in verschiedenen Wirtschaftsbereichen sowie um den Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit im humanitären Bereich.
Das Aktuellste aus Belarus.
Die Eskalation im Nahen Osten bedeutet nicht nur den Tod von Zivilisten und die Zerstörung der Infrastruktur, sondern auch die Untergrabung verschiedener Kooperationsformen, die über Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurden. Dies erklärte Außenminister Maxim Rezhenkov in einer Sendung des Fernsehsenders Belarus 1. In der Region selbst ist allen klar, dass diese Eskalation nicht nur den Tod von Zivilisten und die Zerstörung der Infrastruktur bedeutet, sondern auch die Untergrabung verschiedener Kooperationsformate, die über Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurden. Im Bereich Handel und Wirtschaft, Transport und Logistik, betonte der Leiter des Außenministeriums. In Bezug auf die Hilfe für belarussische Bürger, die bildlich gesprochen zu Geiseln der aktuellen Lage im Nahen Osten geworden sind, merkte Maxim Rezhenkov an, dass ihm diplomatische Vertreter bei der Rückkehr in die Heimat helfen und konsularische Unterstützung leisten. Die Diplomaten wissen, was tun ist. Wir sind über die Lage umfassend informiert. Der Dialog mit den Außenministerien dieser Staaten ist so intensiv wie nie zuvor. Und er ermöglicht es uns zu verstehen, was in der Region geschieht und alle für uns wichtigen Fragen zu klären, betonte der Minister.
Wirtschaftsnachrichten weiter in unserem Programm.
Das Minsker Automobilwerk bereitet die Lieferung einer Fahrzeugcharge nach Nicaragua vor. Dies teilte der erste stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Nationalbank Alexander Jegorov, der für die Zusammenarbeit mit Nicaragua zuständig ist. In den vergangenen Jahren haben wir eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit mit Nicaragua geschaffen. Es wurde eine Reihe von Verträgen über die Lieferung von Fahrzeugen unterzeichnet. Das sind gute Investitionsverträge, in deren Rahmen weiterhin Fahrzeuge nach Nicaragua geliefert werden. Eine weitere Lieferung beispielsweise von Massfahrzeugen wird gerade vorbereitet, erklärte Alexander Jegorov. Das Volumen der mit Nicaragua abgeschlossenen Verträge beläuft sich auf rund 100 Millionen US-Dollar. Neben Technik plant Belarus auch Konsumgüter in dieses Land zu liefern. Wir arbeiten mit Geschäftsleuten aus Nicaragua zusammen. Sie probieren nach und nach bestimmte Waren aus und kaufen sie bei uns ein. Wenn es gut läuft, erhöhen sie die Liefermengen, merkte der erste stellvertretende Vorsitzende an. Ich denke, dass sich alles erfolgreich entwickeln wird. Das Wichtigste ist jetzt, die Verträge abzuschließen, die wir hatten. Dabei handelt es sich um Maschinen von Maas, MTC und Amcodor. Und dann werden wir uns andere Bereiche ansehen.
Das Aktuellste aus Belarus.
Das Unternehmen Amcodor Lesmarsch wurde von einer Delegation des Gebiets Arhangelsk der Russischen Föderation unter der Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden der Regierung des Gebiets Arhangelsk, Igor Murayev, besucht. Im Rahmen des Besuchsprogramms machten sich die Gäste mit den Produktionskapazitäten des Unternehmens und der Palette moderner Forstmaschinen der Holding Amcodor vertraut. Vertreter des Unternehmens erläuterten die wichtigsten Produktionsschritte bei der Herstellung von Maschinen, die für einen effizienten Einsatz in der Forstwirtschaft bestimmt sind. Besonderes Interesse weckten bei der Delegation moderne Lösungen im Bereich der Entwicklung hochleistungsfähiger Forstkomplexe. Heute wird die Technik von Amcodor bereits erfolgreich bei der Holzernte im Gebiet Arhangelsk eingesetzt und stellt damit ihre Zuverlässigkeit und Effizienz unter den Bedingungen der nördlichen Wälder unter Beweis. Darüber hinaus werden in der Region derzeit Tests mit dem achträdrigen Forstkomplex der Holding durchgeführt. Die Tests ermöglichen es, die Leistung der Maschinen unter realen Einsatzbedingungen zu bewerten und die Perspektiven für ihren weiteren Einsatz zu ermitteln. Im Anschluss an den Besuch bekräftigten beide Seiten ihr Interesse an einer weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit und einer Ausweitung des Einsatzes von Amcodor-Maschinen in der Forstwirtschaft des Gebiets Arhangelsk.
Kurz zum Sportgeschehen.
Die belarussische Tennisspielerin Arina Sabalenko hat zum ersten Mal das WTA 1000 Turnier im amerikanischen Indian Wells gewonnen. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko gratulierte Arina Sabalenko zu ihrem Sieg beim Turnier in Indian Wells. Im entscheidenden Spiel besiegte die Weltranglistenerste die kasachische Tennisspielerin Jelena Rybakina die Nummer 3 der Welt mit 3:6, 6:3, 7:6. Für Sabalenko war es das dritte Finale in Indian Wells 2023, unterlag sie Rybakina und vor einem Jahr verlor sie gegen die russische Tennisspielerin Mira Andreeva. Die Siegerin verdiente mehr als 1 Million Dollar. Auf dem Weg ins Finale besiegte Sabalenko die Japanerin Himeno Sakazume, die Rumänin Jacqueline Christian, die Japanerin Naomi Osaka, die Kanadierin Viktor Mboko und die Tschechin Linda Noskova. In den Jahren 2012 und 2016 gewann die Belarusin Viktoria Zarenko das Turnier in Indian Wells. Die Ausgabe ist aufgrund eigener Materialien des belarussischen Radios, der Informationen der Nachrichtenagentur Balta und andere Quellen vorbereitet. Nastja Warner, Minsk.
Das Aktuellste aus Belarus.
Das Gebiet Witebsk liegt im Nordosten des Landes und grenzt an Litauen, Lettland und Russland. Die Natur schließt Wälder, Seen und Flüsse ein, von denen es in dieser Region über 600 gibt. Ökologische Wassersysteme sind der Schatz des Nationalparkes Braslava Seen, in dem über 30 Naturdenkmäler der Architektur und Archäologie liegen. In dieser Region kann man sich gut erholen und unvergessliche Eindrücke bekommen. Sie können auch das Bresenska Naturschutzgebiet besuchen, das in das Weltnetz der Biosphären-Naturschutzgebiete der UNESCO eingeschlossen ist und mit dem europäischen Diplom ausgezeichnet wurde. Es sind wunderschöne Orte, analoger deren es in Europa nicht gibt. Im Gebiet Witebsk liegen die ältesten Städte von Belarus, Polotsk, Witebsk und Orscha. Über 30 Staatsmuseen stehen für die Besucher offen. Das Leben und Schaffen der berühmten Aufklärer von Belarus, Jefrosinja Polotska, Simeon Polotski, Franzisk Skarina, Maler, Marc Chagall, Ilja Repin und Kasimir Malevich sind mit diesen Orten verbunden. Gegen 20 große Festspiele und Feste des Gebietes locken jedes Jahr viele Gäste aus der ganzen Welt hierher.
Nationale Beziehungen und Sicherheit, Geopolitik und nationale Interessen. Unsere Sicht zu aktuellen Ereignissen im Projekt Internationale Rundschau.
Ich grüße Sie, Freunde. Auf den Wellen des Belarusischen Radios ist das Projekt Internationale Rundschau. Am Mikrofon ist Nastja Werner. Wir sprechen über wichtige Ereignisse in Politik, Wirtschaft, Sicherheit, gesellschaftlichem Leben weltweit und insbesondere in Belarus. Die Unruhen im Nahen Osten haben auf die Weltwirtschaft übergegriffen. Die USA haben die Möglichkeit einer Sperrung der Straße von Hormuz durch den Iran nicht berücksichtigt. Der neue oberste Leiter der Islamischen Republik Iran, Mojtaba Khamenei, erklärte, der Iran müsse sich die Möglichkeit zur Sperrung der Straße von Hormuz offen halten, um Druck auf den Gegner auszuüben. Welche Schwachstellen der Weltwirtschaft am stärksten betroffen sind, dazu äußerte sich Oleg Djetschenko, stellvertretender Vorsitzender des Ständigen Ausschusses für internationale Angelegenheiten des Repräsentantenhauses der Republik Belarus im Fernsehsender PRW Informationni. Am 28. Februar des Jahres ist der Nahe Osten erneut in Aufruhr geraten. Die Ereignisse der Jahre 2023, 2024 und 2025, die sich gegenseitig überlagerten, führten zum Ausbruch eines groß angelegten bewaffneten Konflikts, in den heute etwa 15 Staaten des Persischen Meers im Nahen Osten verwickelt sind. Und wir sehen, dass sich die Lage auf den weltweiten Energiemärkten verschärft hat, da iranisches Öl einer der wichtigsten Bestandteile des globalen Energiesystems war. Heute sind Probleme bei dessen Transport durch die Straße von Hormuz aufgetreten. Kurz gesagt, all dies wirkt sich auf den Anstieg der Energiepreise aus. Und laut Prognosen der Experten auf diesem Gebiet liegt der Preis pro Barrel Öl bereits bei etwa $100. Die zuständige Internationale Energieagentur hat beschlossen, zusätzlich aus den angelegten Reserven mehrere 100 Billionen Tonnen freizugeben, um diesen Markt auszugleichen. Dennoch sind die Prognosen der Experten sehr pessimistisch und der Anstieg der Energiepreise wird anhalten. Umso mehr als Schätzungen zufolge die weltweiten Ölvorräte nur noch für 47 Jahre reichen. Das heißt, die Energiekrise wird sich in den kommenden Jahrzehnten nur noch verschärfen. das wird zu einem Konflikt zwischen den großen Weltmächten im Kampf um jene Lagerstätten führen, die heute bereits erschlossen sind und die sich im Prozess der Erkundung und anschließenden Erschließung befinden. Kurz gesagt, die Wirtschaft ist auf traditionelle Kohlenwasserstoffe angewiesen. Diese werden immer knapper und der industrielle Wettlauf zwischen den führenden Staaten der Welt gewinnt an Fahrt. Ich denke, auch die Frage des russischen Erdgases wird geklärt werden, da ein erheblicher Teil der Verbraucher, insbesondere in den Ländern der Europäischen Union, Gasressourcen in der Industrie nutzt. Und meiner Meinung nach ist es an der Zeit, wieder auf den Weg des Völkerrechts zurückzukehren und von der Politik der Sanktionen und wirtschaftlichen Beschränkungen auch für Erdölprodukte Abstand zu nehmen, da dies nicht dem allgemeinen Wohl dient. Früher sagte man, es herrsche Krieg und es werde um Metall gekämpft. Warum wird heute gekämpft? Um Öl, um Gas, um seltene Erdmetalle. Viele Probleme könnten gelöst werden, wenn die Menschen, die Staaten und die Eliten auf solche gegenseitigen Konfrontationen im Kampf um diese Ressourcen verzichten würden. Die Wirtschaft der EU befindet sich schon seit langem in einer Stagnation, was sich an der Schließung großer Industriebetriebe in Deutschland und Frankreich zeigt. Nehmen wir als Beispiel Volkswagen. Das Unternehmen plant in den kommenden Jahren in Absprache mit der Gewerkschaft einen erheblichen Teil seiner Belegschaft abzubauen. Und wohin sollen diese Menschen gehen? Die Werke werden geschlossen. Wir nehmen als Beispiel die Automobilindustrie, für die Deutschland bekannt war. Daher ist es derzeit sehr schwer, Prognosen zu stellen, dass sich die Lage in der Welt verändert. Wer hätte gedacht, dass am 28. Februar diese Aggression gegen einen großen Staat im Nahen Osten beginnen würde, die faktisch die Notierungen für Energieträger an den weltweiten Börsen einbrechen lässt und die Terminkontrakte heute völlig anders aussehen. So ändert sich die Lage und vielleicht wird Europa morgen seine Entscheidung bezüglich des Kaufs von russischem Gas überdenken. In dieser Situation ist es wichtig, dass wir, die Belarussen, ein Vorbild für jene Länder sind, insbesondere im posowitschen Raum, die heute darüber nachdenken und abwägen, mit welchem Block sie doch normale Beziehungen aufbauen sollen. Das Beispiel des Unionsstaates ist hier sehr attraktiv. Darüber hinaus möchte ich auch die führende Rolle des Präsidenten unseres Landes und unserer Regierung hervorheben, die im Rahmen des Unionsstaates eine kluge Strategie entwickelt haben, um Gas zu fairen Preisen für unsere Industrie und unsere Verbraucher zu beziehen. Denn auch eine beträchtliche Anzahl von Bürgern ist heute an das Gasnetz angeschlossen, heizt mit Gas und nutzt es für den Haushalt. Und es ist sehr wichtig, zu welchem Preis das Gas geliefert wird. Das gleiche gilt für Erdöl.
Internationale Rundschau, das analytische Projekt der Radiostation Belarus.
Der neue oberste Leiter des Irans, Mojtaba Khamenei, hat seine erste Ansprache an die Nation gehalten. Er erklärte, dass die Straße von Hormuz geschlossen bleibe und warnte vor der Möglichkeit neuer Kriegsschauplätze in der Region, sollte die israelische Aggression andauern. Der oberste Leiter forderte zudem von Washington und Tel Aviv finanzielle Entschädigungen für den verursachten Schaden. Separat wandte er sich an die Länder des Nahen Ostens mit dem Aufruf, die amerikanische Militärpräsenz zu beseitigen und versprach im Gegenzug gut nachbarliche Beziehungen. Auch seine persönliche Tragödie lässt Mojtaba Khamenei nicht außer Acht. Zur Erinnerung, in den ersten Stunden der massiven Angriffe verlor er seinen Vater, seine Mutter, seine Frau und seine Schwester. Der neue Leiter selbst wurde verletzt und tritt seitdem aus Sicherheitsgründen nicht mehr öffentlich in Erscheinung. Das iranische Außenministerium versicherte, dass seine Gesundheit nicht gefährdet sei. Ungarn beabsichtigt, das 20. EU-Sanktionspaket gegen Russland so lange zu blockieren, bis die Ukraine den Öltransit durch die Druzhba-Gasrohrleitung wieder aufnimmt. Dies erklärte der Leiter des Kanzleramtes des Ministerpräsidenten nach der Regierungssitzung. Er betonte, dass Ministerpräsident Viktor Orban diese Position auf dem EU-Gipfel am 19. und 20. März vertreten werde. Sollte Kiew nicht von der Ölblockade abziehen, wird Ungarn die Vergabe gemeinsamer Kredite an die Ukraine durch andere EU-Länder nicht zulassen. Budapest hat bereits sein Veto gegen einen EU-Militärkredit in Höhe von 90 Milliarden Euro eingelegt, als Reaktion auf die Einstellung des Transits durch die Druzhba-Gasrohrleitung seit dem 27. Januar. Ungarn ist hingegen überzeugt, dass die Gasrohrleitung ordnungsgemäß funktioniert und ihre Blockade politischen Charakter hat. Nach Angaben der Medien hat sich Wladimir Selenskyj scharfe Äußerungen gegenüber dem ungarischen Ministerpräsidenten erlaubt und die Möglichkeit erwähnt, Soldaten der ukrainischen Streitkräfte zur Lösung der Frage einzusetzen, was Budapest den Kredit an die Ukraine weiterhin blockieren sollte. Diese Äußerung löste eine scharfe Reaktion des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico aus, der Brüssel aufforderte, sich von einer solchen Rhetorik zu distanzieren und Selenskyj vorwarf, rote Linien überschritten zu haben. Polen und Litauen haben vor dem Hintergrund einer unangekündigten Überprüfung der Einsatzbereitschaft der Luftwaffe und der Luftabwehrtruppen in Belarus Aufklärungsflugzeuge in die Luft geschickt. Ziel der Überprüfung ist es, die Fähigkeit des Kommandos der Luftstreitkräfte und der Luftabwehrtruppen zu bewerten, Ziele zu steuern und zu erfassen sowie Ziele zur Bekämpfung zuzuweisen. Der Staatssekretär des Sicherheitsrates von Belarus, Alexander Wolfowitsch, erklärte, dass Litauen und Polen sich umsonst beunruhigt hätten, weil die belarussischen Manöver keine Bedrohung für sie darstellen. Außerdem hätten unsere Streitkräfte versucht, die Übungsaufgaben nicht im Grenzgebiet durchzuführen. Sie fanden im Landesinneren und in den östlichen Regionen der Republik statt. So haben die Gefahr einer Sperrung der Straße von Hormus und der Konflikt im Nahen Osten die weltweiten Ölpreise einbrechen lassen und den Kampf um Ressourcen verschärft. Die ohnehin schon stagnierende Wirtschaft der EU befand sich in einer besonders prekären Lage. Gleichzeitig stießen die Versuche Kiews, den Öltransit nach Europa zu blockieren, auf heftigen Widerstand seitens Budapests und Bratislavas. Belarus hingegen ist ein Beispiel für Stabilität, weil es im Rahmen der Union Energie zu vorhersehbaren Preisen bezieht. Es ist offensichtlich, dass die bisherige Politik der Sanktionen und Konfrontation in eine Sackgasse geraten ist. Ein Ausweg aus der Krise könnte darin bestehen, gegenseitige Beschränkungen aufzugeben und zu einem konstruktiven Dialog zurückzukehren. Nun, Freunde, unsere Sendung Internationale Rundschau geht zum Ende. Mit Ihnen war Moderatorin Nastja Werner. Bis bald.
Sie hören das Projekt Internationale Rundschau. Unser Projekt ist den wichtigsten Ereignissen und Tendenzen der internationalen Politik aus der Sicht in Minsk gewidmet.
Belarussische Jugend ist begabt, zielbewusst, aussichtsreich. Die jungen Leute von heute glauben fest an sich und machen das Leben jeden Tag neu. Wie ist das junge Gesicht von Belarus? Diesem Thema widmen wir unsere Berichte. Das belarussische Jungsein auf Radio Belarus.
Hallo an alle, liebe Freunde. Am Mikrofon ist Nastja Werner. Im Rahmen dieses Projektes berichten wir über das Leben der belarussischen Generation Next. Wenn wir Zahnschmerzen haben, gehen wir zum Zahnarzt. Wenn wir Herzschmerzen haben, gehen wir zum Kardiologen. Wenn wir Seelenschmerzen haben, sollten wir uns an einen Psychologen wenden. Über Projekte zum psychologischen Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen und deren Bedeutung in unserem Land berichten nun Oksana Olszewska, Leiterin des Nationalen Zentrums für psychologische Hilfe, und Olga Melnik, Mitarbeiterin des Instituts für Psychologie der Belarussischen Staatlichen Pädagogischen Universität.
Interview.
Ich freue mich sehr, Sie in unserem Studio begrüßen zu dürfen. Das Thema, das wir heute behandeln werden, ist meiner Meinung nach sehr aktuell und wichtig. Es geht um die Programme, die wir in Belarus haben, die direkt darauf abzielen, das psychische Wohlbefinden zu erreichen, wenn man so sagen kann. Ich möchte Ihnen als erstes eine Frage zu solchen Warnsignalen stellen. Wie können Eltern erkennen, dass ihr Kind Probleme in der Schule hat, dass es dort gemobbt wird? Und wie sollten Eltern richtig darauf reagieren?
Die Antwort auf Ihre Frage liegt in einer aufmerksamen und fürsorglichen Haltung gegenüber Ihrem Kind. Denn in seinem Verhalten, in seinem emotionalen Zustand lassen sich Traurigkeit, Niedergeschlagenheit und der Wunsch, sich zurückzukehren, sofort erkennen. Die aufmerksamen Eltern werden sich immer die Frage stellen, was gerade mit unserem Kind los? Und sie werden versuchen, es auszufragen, um so viel Information wie möglich darüber zu sammeln, was im Leben des Kindes geht, mit wem es kommuniziert, welche Probleme es hat oder umgekehrt, welche Dinge es glücklich machen. Auf der Grundlage dieser Information können die Eltern dem Kind dann Hilfe und Unterstützung in allen Lebenslagen bieten. Das Erste, was Eltern tun sollten, ist, mit ihrem Kind zu sprechen, freundlich zu fragen. Wenn sich das Kind verschließt, dann natürlich mit seinem engsten Umfeld. Und wenn das Kind nicht zur Schule gehen will, lohnt es sich wahrscheinlich, sich an den Klassenlehrer zu wenden, um zu klären, wie wohl sich das Kind in der Klasse fühlt. Das Wichtigste ist, dem Kind Aufmerksamkeit zu schenken und es zu unterstützen, damit es das Gefühl hat, dass es, wenn es irgendwo außerhalb Probleme hat, in seiner Familie Unterstützung findet, dass es seinen Eltern vertrauen kann, dass es ihnen alles erzählen kann und dass ihm dafür nichts passiert, sondern dass man ihm nur helfen wird, diese Angst zu überwinden. Und natürlich ist es immer wichtig, sich an Fachleute zu wenden, denn es ist klar, dass Eltern neben ihrer aufrichtigen, elterlichen Liebe zu ihrem Kind nicht alles wissen können. Es ist nicht schlimm, sich zusätzlich an einen Psychologen zu wenden. Zum Glück haben wir jetzt genug Fachleute in unserem Land und man kann sich an Bildungseinrichtungen wenden. Wenn Eltern Angst haben, gibt es das Nationale Zentrum für psychologische Hilfe, das auch immer bereit ist, zu helfen. Es gibt jugendfreundliche Zentren in Polikliniken. Ja, es gibt Fachleute, es gibt viele von ihnen. Es gibt Hotlines, die rund um die Uhr erreichbar sind. Auch dort kann man sich um genau diese Unterstützung wenden, um Ratschläge zu erhalten, was in dieser Situation zu tun ist, um dem Kind rechtzeitig helfen zu können. Lassen Sie uns genauer über die Projekte und Programme sprechen, die es in Belarus zur Förderung des psychischen Wohlbefindens von Jugendlichen gibt. Ich würde Sie gerne etwas über die Plattform talktook.by fragen, denn viele haben schon davon gehört, aber nur wenige wissen, womit sie sich beschäftigt. Was ist das für eine Plattform? Wann wurde sie gegründet? Wer arbeitet dort? Wer wendet sich an Sie? Ist sie gefragt?
Wir
arbeiten schon seit mehreren Jahren an der Entwicklung dieser Plattform talktook.by. Es handelt sich um eine Internetressource für die Fernpsychologie und Informationsunterstützung für Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren. Auf der Plattform können Jugendliche qualifizierte psychologische Beratung erhalten. Diese ist vertraulich und kostenlos. Dazu ist lediglich der Zugang zum Internet erforderlich. Das heißt, jeder Jugendliche, der über ein Smartphone, ein Tablet oder einen Desktop-Computer verfügt, kann sich auf der Plattform anmelden und online einen Termin für eine Beratung bei einem Psychologen seiner Wahl vereinbaren. Außerdem bietet unsere Plattform die Möglichkeit, mit gleichaltrigen Beratern per Textnachrichten, also im Chatformat, zu kommunizieren und sogenannte vorpsychologische Hilfe zu erhalten. Die Plattform ist auch eine Informationsquelle. Sie enthält Informationsmaterialien für Jugendliche und ihre Eltern. Dabei handelt es sich um Notizen, Tipps, Empfehlungen und Checklisten, die man sich ansehen kann, um die benötigten Informationen zu erhalten, ohne die Dienste eines Spezialisten in Anspruch nehmen zu müssen. Außerdem haben wir unsere Neuheiten veröffentlicht. Dort sind bereits 3 Minispiele psychologischer Art zu finden. Während des Spiels lernen die Jugendlichen selbst, wie sie sich in Stresssituationen selbst helfen und Stress bewältigen können. Jedes Jahr gibt's immer mehr Initiativen und Möglichkeiten für Jugendliche, wichtige und nützliche Infos zu bekommen, die zu ihrem psychischen Wohlbefinden und ihrer psychischen Gesundheit beitragen. Im Jahr 2025 haben wir viele Anfragen erhalten. Ich werde die Anzahl der abgeschlossenen Beratungen nennen. Es sind 684. Seit der Gründung der Plattform und dem Beginn ihrer Arbeit sind es bereits mehr als 1600. Die Plattform ist seit Ende 2021 in Belarus aktiv. Aber früher lief sie eine Zeit lang im Testmodus, daher war die Anzahl der Beratungen natürlich geringer. Nach unseren neuesten Daten führen wir jedoch etwa 100 Beratungen pro Monat durch. Welche Fragen interessieren Jugendliche am meisten? Mit welchen Anfragen wenden sie sich an Fachleuten?
Мы даже составили топ-5 наиболее частых обращений.
An der ersten Stelle stehen die Beziehungen innerhalb der Familie und insbesondere zu den Eltern. An der zweiten Stelle steht ein Zustand der Angst. An der dritten Stelle stehen die Beziehungen zu Gleichaltrigen. An der vierten Stelle befindet sich emotionale Instabilität. Und an der fünften Stelle findet man persönliche Grenzen, Probleme mit dem Selbstwertgefühl und Fragen der Identität. Wir haben speziell Statistiken zu den Anfragen erstellt, um die häufigsten Anfragen zu analysieren. Und es gibt genügend Fachleute. Derzeit arbeiten 84 Psychologen und Berater auf unserer Plattform. Es gibt Peer-Berater, die Jugendliche im Rahmen eines Briefwechsels unterstützen. Und wir beginnen gerade mit der Ausbildung einer neuen Gruppe von Peer-Beratern. Das Team wird um 20 Personen erweitert. Peer-Berater sind Studenten der psychologischen Fakultäten von Hochschulen, insbesondere des Instituts für Psychologie. Es handelt sich um Studierende höherer Semester, die bereits über gewisse psychologische Grundkenntnisse verfügen. Außerdem absolvieren sie bei uns eine spezielle Ausbildung, um die Fähigkeiten eines gleichaltrigen Beraters zu erwerben. Sie korrespondieren mit unseren Jugendlichen und unterstützen sie in schwierigen Situationen. Unsere Psychologen bieten verschiedene Termine an, sodass die Jugendlichen einen für sie passenden Termin und den Berater wählen können, an den sie sich wenden möchten. Das gilt sowohl für Berater als auch für Psychologen.
Как равному консультанту, так и психологу-консультанту.
Interview. Interview. Das belarussische Jungsein mit dem Blick in die Zukunft.
Alle Psychologen sind daran interessiert zu helfen. Ihre Arbeit ist ohnehin schon fruchtbar und wichtig, aber ich hoffe, dass sie noch mehr den Jugendlichen und Kindern helfen wird, die diese Hilfe benötigen. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Freunde, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. In der nächsten Ausgabe setzen wir das Gespräch über Projekte zum psychologischen Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen in Belarus fort. Hier war die Sendung Das belarussische Jugendsein. Ich heiße Nastja Warner. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie mit uns.
Belarussische Jugend ist begabt, zielbewusst, aussichtsreich. Die jungen Leute von heute glauben fest an sich und machen das Leben jeden Tag neu. Wie ist das junge Gesicht von Belarus? Diesem Thema widmen wir unsere Berichte. Das belarussische Jungsein auf Radio Belarus.
Sie hören Radio Belarus. Sie hören Radio Belarus. Erfahren Sie mehr über Belarus mit uns.
Liebe Zuhörer, Ihre interessantesten Briefe befinden sich jetzt in der speziellen Rubrik der Webseite des Internationalen Radios Belarus www.radiobelarus.by. Weiter die Rubrik Mailbox. Suchen Sie nach Ihren Briefen und den Antworten drauf in unserem Mailbox. Bleiben Sie mit Radio Belarus.
Тяче по щоце в окна вода з осінських хмар, тяче і змиває пил з дорог. І реки бягуть по вулицях, ніби з дитячих снов. Бягуть і збираються ля родних берегов.
складу з тисячі слов. Ён буде табе мой Мінськ, про мою до тебе любов. Згадаю там я про вулиці з моїх дитячих снов. Твой пах і твої вогні собі вертаю знов. Мой Мінськ, як мені розказати тобі, ким був ти мені, ким став. Мой Мінськ, ті розказати тобі, як я по тобі сумував. Ти візьми мене за руку, своїм Мінськом тебе проведу, покуль не згаснуть ліхтари, будем разом ми сябра стари. Шляхи з тобою нас розвели, де я вернуся і знов. Мой Мінськ, ти з моїх дитячих снов. Мой Мінськ, як мені розказати тобі, ким був ти мені, ким став. Мой Мінськ, ті розказати тобі, як я по тобі сумував. Ти возьми мене за руку, своїм Мінськом тебе проведу, покуль не згаснуть ліхтари, будем разом мой сябра стары. Мой Мінськ, як мені розказати тобі, ким був ти мені, ким став. Мой Мінськ, ті розказати тобі, як я по тобі сумував. Ти візьми мене за руку, своїм Мінськом тебе проведу, покуль не згаснуть ліхтари, будем разом мой сябра старий.